viele Forscher der Meinung sind, die Generation unserer Kinder werden leider die erste Generation sein, die wieder kürzer lebt als ihre Eltern, weil einfach sie so ungesund sind. Und das hat was mit unserem Lebensstil zu tun.
Lebenskunst, der Podcast für die zweite Lebenshälfte. Gesund und bewusst bis zum Schluss. Herzlich willkommen zur 20. Folge des Lebenskunst-Podcast für die zweite Lebenshälfte. Mit diesem Podcast möchte ich dich zu einem gesunden und bewussten Lebensstil inspirieren, der es dir ermöglicht, dein Altwerden bei bester Gesundheit zu erleben. Ich bin Isabel Brandau, Lebenskünstlerin, 40 Jahre alt, arbeite seit 10 Jahren selbstständig als Coach in Berlin, bin Ernährungsexpertin und angehende Beraterin für psychosomatische Medizin. Mit dieser 20. Folge geht es natürlich weiter in der Themenserie über Autoimmunerkrankungen, die wirklich die Pest von heute sind. Ganz einfach, weil heutzutage fast jeder Mensch in der westlichen Welt irgendwann in seinem Leben eine Autoimmunerkrankung entwickelt. Das können zum Beispiel leichte Varianten der Neurodermitis sein, womit sich natürlich gut leben lässt, aber auch schwere Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten, das muss nicht immer gleich Multiple Sklerose sein zum Beispiel oder Hashimoto. Auch Zöliakie ist zum Beispiel eine Autoimmunerkrankung. Und du siehst, das ist weit verbreitet in der Bevölkerung und womöglich bist du auch selbst betroffen. Deshalb freue ich mich wirklich sehr, dir heute wieder ein weiteres Interview mit einer Expertin in Sachen Autoimmunerkrankungen präsentieren zu können. Und zwar Dr. Simone Koch. Sie ist Ärztin und war zunächst als Gynäkologin tätig. Und da sie selbst irgendwann eine Autoimmunerkrankung, nämlich auch Hashimoto, sowie Peter Gehlmann, der letzte Woche im Gespräch war, entwickelte, nahm sie die Aufgabe an, hier mal tiefer als ihre Medizinerkollegen einzusteigen, sodass sie heute als funktionelle Medizinerin in ihrer Berliner Praxis vor allem Patienten mit Autoimmunerkrankungen behandelt. Wir schauen also heute nochmal mit einer weiteren Perspektive auf Hashimoto und Autoimmunerkrankungen im Allgemeinen. Dieses Interview ist mal wieder weit über eine Stunde lang geworden und enthält so viele Tipps und Informationen, dass ich mich entschieden habe, die Folge wieder zu splitten. Also du bekommst jetzt Teil 1 des Interviews und nächste Woche Teil 2. Und du kannst das Interview auch wieder auf YouTube anschauen, wenn dir das lieber ist, und zwar auf meinem Kanal Lebenskunst gesund und bewusst bis zum Schluss. Viel Freude und gute Erkenntnisse mit Teil 1 des Interviews. Los geht's! Ja, liebe Simone, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Bereitschaft, hier dieses Interview mit mir zu führen. Was ich super spannend finde bei dir ist ja, dass du Ärztin bist und dass du gleichzeitig Betroffene bist von einer Autoimmunerkrankung. Soweit ich weiß, ist es Hashimoto, die Schilddrüsenerkrankung. Und nicht, dass es Ärzte nicht betreffen kann, dass sie auch erkrankt werden. Nur ich finde es einfach spannend, wie dein Weg heute damit ist, auch damit umzugehen. Und wie tief du dich in die Thematik eingearbeitet hast. Vielleicht magst du mit uns mal teilen, wieso dein Weg gelaufen ist mit deinen eigenen Worten und wie es dir heute geht.
Okay. Ja, also bei mir ist sind zwei eigentlich. Also ich habe Hashimoto und Zöliakie. Wobei bei der Hashimoto finde ich immer wichtig, für auch, also ich habe eine seronegative Form der Hashimoto. Das heißt, ich hatte nie Antikörper. Zöliakie habe ich wahrscheinlich schon sehr, sehr, sehr lange. Aber der Diagnosezeitpunkt war relativ spät für die Erkrankung, was, glaube ich, viel damit zu tun hat, dass einfach als ich Kind war und als ich jung war, die Aufmerksamkeit für diese Art von Erkrankung viel, viel geringer war als heutzutage. Und ja, dann, weil wenn ein Kind oft Bauchschmerzen hatte, dann war es halt ein kränkelndes Kind. Und oder ein Kind, was viel gespuckt hat, war halt ein Speikind. Man hat sich relativ wenig Gedanken darüber gemacht, warum das so sein könnte. Ja, vielleicht ganz, ganz kurz zusammengefasst. Also Magen-Darm-Beschwerden hatte ich gefühlt schon immer. Also ich hatte ganz, ganz viel einfach Bauchschmerzen als Kind. War zwischenzeitlich auch mal eine Zeit lang sehr, sehr dünn. Dann, also bei Zöliakie, das wissen viele nicht, deswegen finde ich es auch da schon interessant, ist es oft, dass es nachher dann umschlägt, dass man auch übergewichtig sein kann mit einer Zöliakie. Das war ich nie, aber ich habe immer krass mit meinem Gewicht zu kämpfen gehabt und mit Wassereinlage und so. Das hat damit zu tun, wenn der Darm nicht ausreichend Nährstoffe aufnehmen kann, dann signalisiert er dem Körper permanent, dass er verhungert quasi, also dass er nicht genügend kriegt und dadurch hat man ständig Hunger und ist dann halt tendenziell auch überkalorisch. Und wenn man Fett schlecht resorbieren kann, neigt man dazu, sehr, sehr viel Kohlenhydrate zu essen, was dann halt zu einem bestimmten Muster an Fettzelleinlagerung führen kann und auch zu starken Wassereinlagerungen. Also das Problem bestand irgendwie schon immer. Und ja, es war halt nicht so richtig klar, warum. Und ich habe halt im Studium mich intuitiv selbst behandelt, indem ich eigentlich überhaupt kein Getreide mehr gegessen habe, weil ich es nicht gerne mochte. Aber immer, wenn ich in den Semesterferien zu Hause war, kam es halt total krass wieder hoch. Aber es war halt irgendwie nicht klar. Also keiner, also ich nicht und auch niemand anders hat den Rückschluss geschlossen, warum das so ist. Und es hat relativ lange gedauert. Ja, ich hatte auch immer eine schwere Anämie, also weil ich kein Eisen resorbieren konnte aufgrund meiner Darmgeschichten. Und hatte dann nachher auch Gerinnungsstörungen. Also wenn ich irgendwo gegengestoßen bin, dann habe ich immer sofort so ein Riesenhorn gekriegt. Und obwohl, also auch dann im Ende, also als ich angefangen habe mit Arbeiten, da hatte ich einen ganz tollen Oberarzt und der hat das halt mal mitbekommen und hat dann super viele Tests gemacht. Aber auch der ist auf Zöliakie nicht gekommen, also dass das an sowas liegen könnte. Und deswegen hat es leider relativ lange gedauert mit der Diagnose. Zöliakie und Hashimoto gehen ganz oft miteinander einher. Ungefähr die Hälfte aller Zöliakiker haben auch eine Hashimoto und ungefähr 14% aller Hashimoto-Patienten haben auch Zöliakie. Das ist vielleicht auch schon interessant für einige, die zuhören, weil man da immer ein bisschen mit nachgucken sollte. Und ungefähr 50% auch aller Hashimoto-Patienten vertragen überhaupt kein Gluten, also haben eine sogenannte Gluten-Sensitivität. Das ist aber auch eine Erkrankung, die mit Antikörpern einhergeht, nämlich mit Gliadin-Antikörpern. Ja, und das ging dann so richtig los. Also das hatte ich wahrscheinlich auch schon lange. Ich hatte im Studium immer mal wieder extrem erschöpfte Phasen, wo ich beim Schreiben eingeschlafen bin und ich dachte halt, das ist normal. Ich dachte irgendwie, ja, ich hatte das schon immer. Also seit ich mich erinnern kann, hatte ich immer mal Phasen, wo ich schlecht drauf war, wo ich extrem müde und erschöpft war. Und ich habe das ja auch nicht als pathologisch gesehen. Und nach der Geburt von meinem ersten Kind, da ist es dann halt, das ist ganz oft so, dass die sogenannte postpartale Thyroiditis, also da kommt es nach der Geburt eines Kindes zu einer extremen Entzündung der Schilddrüse. Und das war bei mir auch so. Und das war halt der Moment, wo es dann ein Maß erreichte, wo es nicht mehr anders ging, als es zu diagnostizieren, weil ich wochenlang nicht schlafen konnte. Also ich hatte dann eine massive Überfunktion durch den Zerfall der Schilddrüse. Und habe wirklich nur eine Stunde am Tag geschlafen und bin zunehmend halt auch wirklich wahnsinnig geworden dadurch. Also ich war halt überhaupt nicht mehr ich selbst. Ich hatte massiven Haarausfall. Ich habe 9 Kilo Gewicht in 2 Wochen verloren. Und trotzdem hat man mir immer nur gesagt, ich hätte eine postpartale Depression. Und ich habe halt versucht, den Leuten klarzumachen, das ist mein Fach, ich bin ursprünglich Gynäkologin, dass ich keine postpartale Depression habe, dass ich keinerlei Anzeichen einer postpartalen Depression habe. Ich kann einfach nur nicht schlafen und habe halt Tachykardien und alles mögliche. Aber trotzdem wurde es nicht diagnostiziert. Und dann habe ich mir selber Blut abgenommen und habe eine massive Hyperthyreose festgestellt und das war so der Beginn meiner Schilddrüsengeschichte. Ja, und ich bin ziemlich intensiver Mensch. Also wenn ich was mache, dann mache ich das ganz intensiv, dann mache ich das richtig. Meine Mutter sagt immer, ich bin Extremist und auf eine positive Art hoffentlich. Das heißt, wenn ich mich mit was beschäftige, dann mache ich das zu 100% und ich habe dann wirklich angefangen, alles an Primärliteratur, an medizinische Literatur, an Laienliteratur zu lesen, was es irgendwie gibt zum Thema Schilddrüse und Hashimoto. Und es hat sich zunehmend rumgesprochen, dass ich mich da gut auskenne und so kamen immer mehr Patienten in die Gyn zu mir, die eigentlich was mit der Schilddrüse hatten. Und daraus entstand dann schließlich irgendwann die Idee, weil meine Chefs so genervt davon waren, dass sie das nicht mehr haben wollten, mich doch mit einer eigenen Praxis mit dem Thema Autoimmunerkrankung selbstständig zu machen. Das war hoffentlich ganz kurz zusammengefasst meine Geschichte.
Ich finde es eine Wahnsinnsgeschichte und ich finde es toll, dass du so eine Extremistin bist, weil ich glaube, du hast ja einen ganz aktiven Instagram-Account, einen sehr erfolgreichen auch und der natürlich auch in den Shownotes verlinkt wird. Also wenn du irgendwie betroffen bist als liebe Hörerin, lieber Hörer im Bereich Schilddrüse und Autoimmunerkrankungen, sowohl als auch dann folge auf jeden Fall Simone, weil da wirklich unglaublich tolles Wissen geteilt wird, was auf jeden Fall schon mal weiterhelfen kann und wo es viele Anhaltspunkte gibt, wo man ansetzen kann. Also vielen Dank fürs Teilen deiner Geschichte und was ich eben auch mitbekomme von dir aus den sozialen Medien und auch wie du jetzt vor mir sitzt, du siehst topfit, super gesund aus und da scheint eine Erfolgsgeschichte dahinter zu stecken.
Ja, ich hoffe, zumindest im Augenblick geht's mir super und ja, also wie man sehen kann, das ist halt auch, am krassesten finde ich immer gar nicht so sehr, also ich hatte zwischendurch 30 Kilo mehr, weil ich halt nach der zweiten Geburt wieder einen ganz schlimmen Schub hatte und da dann in eine massivste Unterfunktion gerutscht bin und dann extrem an Gewicht zugenommen habe, innerhalb ganz kurzer Zeit. Aber also das ist natürlich schon auch beeindruckend, dass ich das alles wieder weggekriegt habe und so. Aber was ich viel beeindruckender finde, ist die Bilder, wo ich so 20 war oder so, wo ich das gleiche Gewicht hatte wie jetzt und einfach so ein Mondgesicht und wo man sehen konnte durch die Erkrankung, Wassereinlagerung und einfach auch ungesunde Optik, weil das finde ich auch ganz wichtig, weil das was ist, wo viele mit zu kämpfen haben, dass man auch an diesen Sachen was verändern kann und dass das einen ganz, ganz großen Impact haben kann, wenn man rausfindet, was sind meine Faktoren, die für mich entscheidend sind und was kann ich da machen.
Ja, und da schauen wir jetzt mal im Laufe des Interviews, wie wir an diese Faktoren weiter herankommen, sodass man Anhaltspunkte bekommt. Ich habe mich zur Vorbereitung auf das Gespräch auch mit deinen Büchern befasst, vor allem auch das mit dem Thema Autoimmunhilfe, wo du ja sehr stark auf das Thema Ernährung eingehst. Und was ich da gelesen habe, war, ich glaube, das war bei Happy Hashimoto, da habe ich gelesen, dass alleine in Deutschland wohl 8-10% wohl betroffen sind, alleine von Hashimoto, wenn wir jetzt mal allgemein auf Autoimmunerkrankungen gehen, wo ja noch viel, viel mehr dazu gehören, ist dann irgendwie das Thema Autoimmunerkrankung in unserer heutigen Zeit die Pest von heute? Wie siehst du das?
Absolut, absolut. Also Autoimmunerkrankungen sind wirklich die, eine Welle in unserer Zeit, die fast alle betrifft. Also wenn man auf einer Party oder so rumfragt, wenn man auch noch die Allergien mit dazu nimmt, die am Ende, also wenn man es ganz runterbricht, auch autoimmune Prozesse sind, dann hat fast jeder eine Autoimmunerkrankung. Also wenn man halt so rumfragt, kaum jemand hat keine Allergie oder irgendeine Form von Autoimmunerkrankung, weil es gibt ja auch ganz harmlose, also Lichen Planus oder so, das ist so eine Hauterkrankung oder so eine leichte Form der Schuppenflechte. Das ist was ganz, ganz viele, wenn man so fragt, ja, eine Schuppenflechte habe ich auch. Also das ist halt so Neurodermitis, Asthma, Heuschnupfen auf der atopischen Front. Also wie gesagt, das sind halt die allergischen IgE-getriggerten Sachen, die aber auch in letzter Instanz dadurch entstehen, dass das Immunsystem nicht mehr sauber funktioniert und sich halt gegen Stoffe massiv wendet, wo es eigentlich nicht nötig wäre. Dann kommen wir auf eine Rate von in etwa 75-80% Betroffene und das ist einfach massiv und wahrscheinlich liegt die Dunkelziffer sogar noch deutlich höher, weil viele halt nicht damit zum Arzt gehen, wenn es nur irgendwas ganz Leichtes ist. Wenn man weiß, ich habe einen leichten Heuschnupfen und ich habe halt immer im Frühjahr ein bisschen Schnupfen, dann holt man sich einen Nasenspray aus der Apotheke und dann ist es für viele damit ja auch händelbar. Und definitiv, also aus verschiedensten Gründen, auf die wir, glaube ich, gleich so ein bisschen kommen, ist das, was massiv zunehmend ist. Unser Körper kommt nicht mehr damit klar, was ist denn eigentlich Feind und was ist Freund.
Genau, und wie erklärst du dir das? Was ist deine Erfahrung aus deiner medizinischen Brille? Und du hast ja sehr, sehr viel mit Menschen dann auch zu tun, auch in der Therapie. Was ist da für dich eine Ursache?
Also es gibt nicht die eine Ursache, also es ist ganz, ganz wichtig. Das ist halt auch in der Behandlung super wichtig, weil Menschen möchten gerne immer die eine Ursache. Das ist halt auch das, womit die Leute zu mir kommen ganz viel, dass sie die eine Ursache finden möchten. Und wenn sie die rausnehmen, dann soll möglichst alles wieder gut sein. Und am liebsten soll man die eine Ursache auch mit einer Pille bekämpfen können, damit man möglichst wenig dafür tun muss. Und da muss man gleich von vornherein sagen, das funktioniert nicht. Also es ist ein Aufbau auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Wenn wir es auf eine Ursache runterbrechen wollen, dann ist es eine Störung der mitochondrialen Funktion. Das ist das, wo man fast alles am Ende mit drauf zurückführen kann. Also fast alle Prozesse führen dazu, dass die Energieproduktion in unserem Körper nicht mehr optimal funktioniert. Und dann fangen verschiedene Systeme an, Quatsch zu machen sozusagen und das Immunsystem neigt da aus verschiedenen Gründen besonders zu, weil es für uns so ausgesprochen wichtig ist und weil es ein unglaublicher Energiefresser ist. Also unser Immunsystem braucht wahnsinnig viel Energie und wenn Energie nicht mehr in ausreichendem Maße zur Verfügung gestellt wird, dann ist das ganz oft das Erste, was nicht mehr richtig funktioniert, ist das Immunsystem. Und das ist leider auch der Grund, warum das sich so ein Schwanz beißende Katze ist, dass wenn man zum Beispiel Hashimoto hat und die Schilddrüse nicht mehr richtig funktioniert, dass man dann ein erhöhtes Risiko hat, auch weitere Autoimmunerkrankungen zu entwickeln. Das hat man sonst auch mit Autoimmunerkrankungen, aber und dass man auch, wenn man die Schilddrüse aus anderen Gründen entfernt hat, sich oft autoimmune Prozesse damit raufpropfen, weil halt die Schilddrüse einen ganz wesentlichen Anteil hat in der Energieproduktion. Aber ansonsten gibt es ganz viele Gründe und die man aber auch so ein bisschen mit runterbrechen kann, dass wir uns einfach komplett entfernt haben von der natürlichen Art, zu leben, für die wir ursprünglich mal gedacht sind. Es sind ganz viel Benefit in dem, was wir halt an Sachen hatten, und noch nie sind so viele Menschen hätten gesund durchs Leben gehen können, weil wir halt kaum noch mit Infektionserkrankungen zu tun hatten, was halt früher der Todesgrund absolut Nummer eins war. Aber dafür kommen halt zunehmend einfach neue Erkrankungen dazu, wie Krebserkrankungen in großen Mengen und eben Autoimmunerkrankungen, die dann auch wieder unser Leben stark beeinträchtigen können, so dass wir bis jetzt so ein bisschen auf einem Status quo sind, und viele Forscher der Meinung sind, die Generation unserer Kinder werden leider die erste Generation sein, die wieder kürzer lebt als ihre Eltern, weil einfach sie so ungesund sind. Und das hat was mit unserem Lebensstil zu tun. Und das sind, um das ganz kurz zu fassen, sind das Sachen wie Strahlung, Essen, also vor allen Dingen ganz bei Essen sind es ganz, ganz viele verschiedene Komponenten. Schlaf spielt eine ganz, ganz große Rolle. Licht spielt eine ganz, ganz große Rolle, und Bewegung. Das sind, denke ich mal, so ganz grob zusammengefasst die wichtigsten Komponenten. Und in die Reihen gibt es ganz, ganz viele einzelne. Und das ist leider auch das, was ich sagen muss. Nur wenn man alle einzelnen Säulen angeht, dann erreicht man, dass man wirklich in eine Remission kommt. Das heißt, dass die Erkrankung keine Symptome mehr hat. Heilen, also dass sie wirklich als geheilt gelten, kann man Autoimmunerkrankungen nicht. Die Prädisposition bleibt immer. Wenn man Glück hat, bleibt man aber ein Leben lang schubfrei. Und das ist im Prinzip dann ja eine Heilung gleichzusetzen. Also das ist dann ja sehr ähnlich.
Das heißt also, du bist quasi also in der Remission, du würdest dich aber auch nicht als geheilt betrachten, nur hast in dem Sinne jetzt in deiner Lebensqualität keinerlei Einschränkungen und einen Weg gefunden, mit dieser Autoimmunerkrankung so zu leben, dass du wirklich ja in deiner vollen Kraft bist.
Genau. Was ich ganz, ganz wichtig da halt finde, und deswegen sehe ich mich selber auch nicht als geheilt, dass man immer aufmerksam bleiben muss. Also wenn ich jetzt anfangen würde, wieder lauter Blödsinn zu essen, aufhören würde, Sport zu treiben, aufhören würde, krass auf meinen Schlaf zu achten, weil das ist bei mir ein ganz vulnerabler Punkt, ständig über mein Maß hinausgehen würde in dem, was ich gebe, weil auch das ist was für mich ganz, ganz schwierig ist. Ich neige dazu, mich zu verausgaben, also halt immer mehr zu machen, als eigentlich gut für mich ist. Und wenn ich das, was ich ganz hart lernen musste, wenn ich das nicht mehr tun würde, dann würde ich ziemlich sicher einen Schub bekommen. Und dann würde es mir halt auch wieder sehr, sehr schlecht gehen. Und das ist bei fast allen so. Und das finde ich es halt so wichtig, auch von Remission und nicht von Heilung zu sprechen, weil das finde ich ist einer der wichtigsten Prozesse in diesem, man muss lernen, auf sich zu achten. Und da finde ich immer ganz schön dieses Bild so aus dem Flugzeug: Setzen Sie zuerst sich selber die Maske aus, bevor Sie sie anderen aufsetzen. Und das ist halt gerade bei Frauen ein ganz, ganz großes Thema und ganz, ganz besonders noch bei Müttern, dass nur wenn man auch wirklich auf sich selber achtet und für sich selbst da ist und Selbstliebe betreibt sozusagen, Selbstaufmerksamkeit, dass man nur dann auch für alle anderen entsprechend adäquat da sein kann. Und das ist was gerade dem weiblichen Geschlecht oft ganz, ganz, ganz schwer fällt und was deswegen auch einen großen Faktor haben kann im Heilungsprozess. Ja.
Wie ist denn das überhaupt mit Autoimmunerkrankungen? Sind da tendenziell, kannst du das so sagen, mehr Frauen von betroffen als Männer? Also bei Hashimoto oder überhaupt Schilddrüsenerkrankungen, da weiß ich es, wobei ich im letzten Interview auch einen Mann eben hatte, den Peter Gehlmann, der selber betroffen ist von Hashimoto. Das fand ich eben auch ganz interessant. Aber so grundsätzlich bei Autoimmunerkrankungen, gibt es da auch eine Tendenz?
Absolut. Also es sind deutlich mehr Frauen als Männer betroffen. Da gibt es verschiedene Ideen zu, warum das so ist. Ich habe auch ein paar persönliche noch. Also es sind das Verhältnis von der Autoimmunerkrankungen von Männern zu Frauen liegt irgendwo zu 7:1 bis 10:1. Also viel, viel mehr Frauen als Männer. Es gibt ein paar Autoimmunerkrankungen, bei denen ist es nicht so. Da ist das Verhältnis relativ ausgeglichen. Wie zum Beispiel die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, also Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, da ist das fast gleich. Man muss aber sagen, auch die sind sehr, sehr, sehr komplex. Also Morbus Crohn zum Beispiel ist auf 180 verschiedenen Genen kodiert. Das ist ganz was anderes als Hashimoto, für das im Wesentlichen 3 bis 4 Gene verantwortlich sind. Also da muss man eine Differenzierung machen. Aber im Allgemeinen sind Autoimmunerkrankungen bei Frauen deutlich häufiger als bei Männern. Ich glaube, dass das, was ich genannt habe, einer der psychischen Gründe dafür ist, dass Frauen mehr dazu neigen, von sich selbst zu viel zu geben. Wir sind ja tendenziell auch das Geschlecht, was halt eher pflegend, fürsorglich bezeichnet wird, gesehen wird und da deswegen vielleicht mehr zu neigen. Das ist, glaube ich, eine der Rollen, aber es gibt ganz, ganz viele andere und auch erforschte medizinisch-biochemische Gründe, warum Frauen eher betroffen sein könnten. Genau wissen wir es ehrlich gesagt nicht. Und es gibt halt auch ein paar Theorien, warum zusätzlich noch, warum das so sein könnte.
Okay, magst du mal eine teilen?
Ja, ich weiß aber nicht, was du für wichtig hältst, deswegen wollte ich da jetzt nicht gleich reingreifen.
Ja, gerne.
Also ganz wichtig sind die Hormone im Hormonabbau. Da muss ich leider die Gelegenheit nutzen, ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Also Östrogendominanz spielt für Frauen eine ganz große Rolle. Das heißt, aufgrund verschiedener Gründe haben wir zu viel Östrogen in unserem Körper und Östrogen wird in sogenannte toxische Metaboliten abgebaut oder kann in sogenannte toxische Metaboliten abgebaut werden und die können das Immunsystem extrem beeinträchtigen. Also die können ganz viel im Körper beeinträchtigen, die erhöhen das Risiko an Krebs zu erkranken und an Autoimmunerkrankungen zu erkranken. Und weil Frauen viel mehr Östrogen haben als Männer, logischerweise, haben wir dadurch ein erhöhtes Risiko, an diesen Sachen zu erkranken. Und Eigenwärmung, ich arbeite gerade an einem Kurs zur Behandlung der Östrogendominanz und der wird demnächst rauskommen und da kann man sich schon mal, wenn man will, auf ein Newsletter eintragen, vielleicht könnt ihr den mit verlinken. Ich glaube, der Kurs wird wirklich extrem gut, weil da gibt es nämlich noch meiner Meinung nach nicht so richtig Gutes draußen da. Also das ist eine
definitiv, ganz... Definitiv, ne? Also das verlinke ich auf jeden Fall gerne, das beruht ja hier auf Gegenseitigkeit und diejenigen, die sich davon angesprochen fühlen, wollen ja auch einen Schritt weitergehen. Ist ja super, dass es so ein Angebot gibt.
Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und da spielen halt ganz viele andere Sachen dann auch mit rein, wie zum Beispiel hormonelle Verhütungsmittel. Das ist einer meiner Theorien. Ich glaube, dass das eine ganz, ganz große Rolle spielt. Die Pille macht halt eine massive Östrogendominanz oder alle hormonellen Verhütungsmittel, egal ob es der Ring ist oder die Minipille oder das Implanon oder irgendwas oder die Mirena. Auch die Mirena, die ja angeblich nur lokal wirkt, was nicht stimmt, macht halt eine Östrogendominanz und kann entsprechend dann mit hierfür verantwortlich sein. Plus alle hormonellen Verhütungsmittel machen eine massive Störung der Nebennierenrindenachse. Und diese, das führt zu einer ganz, ganz starken Störung im Cortisolstoffwechsel. Und das, Störungen im Cortisolstoffwechsel führen erwiesenerweise eben auch zu der Ausbildung von Autoimmunerkrankungen, weil der Körper da nicht mehr richtig rangehen kann. Ja, also das, glaube ich, sind so, das sind so die zwei Haupttheorien, die man dazu hat, warum Frauen stärker betroffen sind und stark eben auch die psychische Komponente. Das hat was mit Stress und Burnout zu tun. Also vor allen Dingen von familiärem Burnout sind halt Frauen auch deutlich häufiger betroffen als Männer in der heutigen Situation, wo wir alles sein sollen. Also wir sollen halt die super erfolgreiche Geschäftsfrau sein, wir sollen die tollste Mutter der Welt sein. Auch der Anspruch an Mütter und an Eltern ist höher als jemals zuvor und gleichzeitig sollen wir halt auch noch die super durchtrainierte, straffe, sexy Hexi sein und das kann halt ganz schön belastend sein und ja, also das klar ist ja, die Aufmerksamkeit ist viel, viel größer geworden. Frauengesundheit spielt vor allen Dingen in den letzten Jahren zunehmend eine Rolle, was vorher gar nicht der Fall war. Insofern tut sich da hoffentlich was, aber das sind so die Haupterklärungsmodelle, die man hat, warum Frauen mehr betroffen sind als Männer.
Okay, und das betrifft tatsächlich sämtliche Autoimmunerkrankungen, nicht nur in Anführungsstrichen die Schilddrüse, die ja sehr stark auf den Hormonhaushalt wirkt.
Genau. Ja, ja, genau. Also das betrifft sämtliche. Also und dann ist halt auch noch, wir haben starke Einbrüche in unseren hormonellen Veränderungen. Also wir haben halt Schwangerschaftsstillzeit gegebenenfalls, wir haben nachher die Wechseljahre. Das spielt eine ganz, ganz große Rolle, die bei Männern nicht so der da ist. Und auch insgesamt, also dass wir dazu neigen, mit dem Immunsystem verschieden rum, das hat auch damit zu tun, wenn wir schwanger werden, soll unser Kind Körper das Kind nicht abstoßen, weil es ist im Prinzip ja ein Fremdkörper. Und das hat halt auch mit einen Grund, warum Frauen eine höhere Neigung dazu haben, dass am Immunsystem Dinge schief gehen können, weil das Immunsystem insgesamt modulierbarer ist als beim Mann.
Okay. Wahnsinnig komplex. Ich merke schon, ich bin gespannt, wie wir den Bogen jetzt hinbekommen, dass die Hörer auch so was Konkretes für sich mitnehmen können, wo es vielleicht einen Hebel gibt. Aber vielleicht nochmal kurz den Weg zu dem Namen meines Podcasts. Da ist ja der Satz auch mit drin, gesund und bewusst bis zum Schluss. Und mein Anliegen ist es ja eben, dass ich präventiv für mich sorge, dass ich wirklich ein Leben eben gehen kann, nicht mit einer chronischen Erkrankung. Und deswegen wäre mal so die Frage an dich, ist es überhaupt möglich in der heutigen Zeit noch, also ein Leben in voller Gesundheit zu führen? Und was kann ich präventiv, wenn es denn so ist, dafür tun?
Also man kann ganz, ganz viel dazu tun. Und ich würde sagen, ja, ganz, ganz wichtig finde ich, also ein ganz wichtiger Faktor ist immer Stress, sich nicht mit Sachen zu stressen, die wir nicht kontrollieren können, weil es gibt ganz viele Dinge, die können wir nicht kontrollieren. Dass wir heute ganz viel unsichtbaren Giftstoffen ausgesetzt sind, das ist halt nicht mehr so wie vor 30 Jahren, wo man diese Giftwolken der Fabriken sehen konnte, wo man dann irgendwie sagen, jetzt ist Smog und dem kann man irgendwie dann auch ausweichen. Ganz viel Giftstoffe um uns rum, die jetzt da sind, können wir nicht sehen. Und sich damit dann verrückt zu machen, macht dem Körper halt massiv Stress und ist dann halt auch wieder zu viel. Gleiche finde ich auch beim Essen. Also das ist halt immer, das ist ja, wenn man relativ öffentlich ist, dann wird natürlich auch viel geguckt und oh, wir haben gesehen, Frau Dr. Koch hat eine Kugel Eis gegessen. Und da finde ich dann halt auch das, wenn man sich jedes bisschen Genuss versucht wegzunehmen, auch das ist Stress. Und das kann halt massiven Stress für den Körper und für einen selber einfach bedeuten. Und das ist dann auch kontraproduktiv. Und deswegen, also das, was ich kontrollieren kann, sollte ich kontrollieren. Das, was ich nicht kontrollieren kann, sollte ich am besten einfach loslassen, weil es nützt eh nichts, wenn ich dann deswegen die ganze Nacht wach liege. Das, von dem ich weiß, ich vertrage es wirklich überhaupt nicht und es schadet mir massiv, sollte ich zu 100% weglassen. Und alles andere, wo ich weiß, es kann mir schaden und es ist nicht gut für mich, sollte ich meistens weglassen. Und wenn man halt ab und zu mal einfach für den reinen Genuss da dann mal eine Kugel Eis isst, dann ist das halt auch völlig okay. Schlaf, ganz, 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 ganz wichtige Geschichte. Wir schlafen immer weniger. Also wenn man sich anguckt, der durchschnittliche Schlaf der Bevölkerung, ist das von früher so 8,5 Stunden auf heute so 6,5 Stunden runtergegangen. 6,5 Stunden sind einfach wissenschaftlich betrachtet zu wenig. Also der Mensch funktioniert durchschnittlich, statistisch gesehen, am besten mit 7,5 Stunden Schlaf. Schlafqualität spielt dann eine ganz, 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 ganz große Rolle in der Richtung. Licht spielt eine wahnsinnig große Rolle. Das ist das eins der Felder, wo die meisten sehr, sehr wenig Aufmerksamkeit für haben. Unser Auge hat Stäbchen, Zäpfchen und Melanopsinzellen. Melanopsinzellen sorgen für die Einstellung unseres Tagesrhythmus. Rhythmen insgesamt spielen für uns eine ganz große Rolle. Der Mensch ist rhythmisch. Jede Zelle schwingt in einem bestimmten Rhythmus. Wenn wir keinen Rhythmus haben, schadet uns das und schadet uns das massiv. Das ist auch, was viele empfinden. Also viele, die so ein ganz unrhythmisches Leben haben, haben das Gefühl, sie sind permanent getrieben und können irgendwie nicht richtig zur Ruhe kommen. Und das ist normal. Also das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie zu schwach oder nicht leistungsstark genug ist, sondern dafür sind wir nicht gemacht, so unrhythmisch zu leben. Und Bewegung spielt eine ganz, ganz große Rolle. Wir bewegen uns alle zu wenig. Sitzen ist das neue Rauchen. Das spielt halt eine ganz, ganz große Rolle da in der Richtung. Und dann halt eben der massive Stress, was ich vorhin schon angesprochen hatte, den wir alle einfach haben. Es ist eine andere Form von Stress. Also uns geht es so gut wie nie zuvor und trotzdem sind wir alle so gestresst wie niemals zuvor in der Geschichte der Gesamtmenschheit. Natürlich sind Leute in irgendwelchen Krisengebieten und so noch viel gestresster als wir jetzt hier in unserem privilegierten, schönen Deutschland, aber es ist halt für den Einzelnen, der Druck, der gesellschaftlich auf uns lastet, ist massiv und führt halt zu einer Art von Stress, die wir nicht abbauen können. Also weil ganz viele fragen halt, naja, unsere Großeltern, Zweiter Weltkrieg, die hatten ja Stress, damit ist das, was wir haben, überhaupt nicht vergleichbar. Das stimmt, aber es war immer eine Art Stress, die dann die man genau eine Gefahr, die man sehen konnte, eine Gefahr, die halt greifbar war und die schon auch mit Hoffnung einherging dann nachher, dass es sich halt wieder verändert. Und das ist halt bei uns nicht so. Es ist ein nicht greifbarer Stress für das, was man erreichen, tun, machen muss. Und das ist was, das weiß man auch einfach aus der Verhaltensforschung, was besonders schwierig für den Körper und für den Menschen zu handeln ist, wenn es keine sichtbare oder greifbare Gefahr ist und auch es nicht klar ist, wann das kommt und was nicht. Also dieses nicht vorhersehbare, das ist halt auch was für unser System sehr, sehr belastend ist.
Genau, und man kann ja letzten Endes auch nicht die Schuld, man kann ja auch letzten Endes auch nicht die Schuld irgendwo hingeben.
Genau.
Also
genau,
beim Krieg ist es halt irgendwie eindeutig, man kann eben sagen, okay, das hat in dem Sinne mit mir nichts zu tun, ich habe das nicht entschieden, ich muss jetzt umgehen mit dieser Situation und im besten Fall natürlich überleben. Nur wenn ich eben aufwachse und habe das Gefühl, ich muss permanent der Gesellschaft gefallen und Rechnung tragen in diese Richtung, dann ist es etwas, was immer als Trigger mitschwingt. Erwartungshaltung, die zum Teil gar nicht ausgesprochen wurden oder die ich auch selber an mich richte, aus welchen Gründen auch immer. Genau. Ja, definitiv sehr hilfreich. Was ich immer hilfreich auch finde, ist in der Therapie, in der Behandlung die Thematik, wo kann ich denn am einfachsten anfangen? Natürlich kann ich halt sagen, du musst deinen Schlaf optimieren. Natürlich kann ich sagen, wir müssen an deinem Stress arbeiten. Und das kann aber eben beim Individuum ganz, ganz unterschiedlich sein und auch die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Deswegen finde ich einen Hebel immer spannend, das Thema Ernährung. Mhm. Da schon mal für Stressentlastung zu sorgen und auch für ein Bewusstsein zu sorgen, was ich zum einen natürlich präventiv tun kann, um gar nicht erst in so eine Autoimmunerkrankung zu kommen, aber auch wenn ich natürlich die Autoimmunerkrankung bereits habe, dort einen Hebel zu haben, wo ich schon mal Verbesserung erlange. Und ich habe bereits mehrere Folgen zum Thema Ernährung hier in meinem Podcast geteilt und auch das Thema antientzündliche Ernährung. Worauf ich noch gar nicht eingegangen bin, und da gehst du ja sehr, sehr bewusst ein, ist das Thema Lektine. Und vielleicht mögen wir da noch mal reingehen. Also was ist aus deiner Sicht denn der Hebel in der Ernährung, wo du sagst, damit vielleicht nicht bei jedem, aber bei vielen Leuten kann das schon einen tollen Impact haben, dass sie eine Verbesserung für sich sehen. Wo siehst du da den Hauptfaktor?
Also Lektine sind da ein ganz, ganz großer Faktor, weil viele Sachen, wenn man die zurück runterbricht, warum ist das so problematisch? Also zum Beispiel Milch, Eier und so weiter, lassen sich wieder auf die Lektine zurückführen. Und insofern spielen die eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Wichtig finde ich immer, das ist insgesamt mein Ansatz, jeder ist ultra individuell und es gibt halt auch einen ganzen Anteil, für die spielt Ernährung fast keine Rolle. Also nicht insgesamt, ich bin immer, also das Ursprung oder das erste Maß sollte immer eine cleane Ernährung sein. Also dieses, was oft gesagt wird, ist nichts, was deine Großmutter nicht als Lebensmittel erkannt hätte. Damit läuft man schon ziemlich gut oder ist nichts, wo mehr als zwei Zutaten draufstehen. Also wenn man sich davon insgesamt, also da bin ich ein bisschen radikal, aber davon trennt, fertig verarbeitete Lebensmittel zu essen, dann ist man schon auf einer ziemlich sicheren Seite. Und dann kann es halt eben sein, dass man mit dem Was, also sowas wie Getreide und Eier und Milch und so, total gut klarkommt. Wenn ich die Milch kaufe von meinem Bio-Bauern nebenan, von Emma der Kuh, die ich da auf der Wiese sehe und Gisela der Henne, die Eier, und mir beim Bäcker nebenan das ursprüngliche Sauerteigbrot kaufe, was mit einer Detmolder Führung 48 Stunden geführt ist im Sauerteig, dann ist das wahrscheinlich okay, wenn ich keine weiteren Erkrankungen habe. Und dann komme ich damit wahrscheinlich gut klar. Das ist leider nicht die Ernährung, die wir zu uns nehmen. Und wenn man guckt, wie viele Zutaten auf dem Krustenbrot bei Lidl draufstehen, dann kräuseln sich einem die Fußnägel und dann ist halt eben die Frage, dann ist das halt so, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Aber Lektine sind im Prinzip, also kann man zurückbrechen, Pflanzen möchten eigentlich nicht gegessen werden. Also wir und alle anderen pflanzenfressenden Wesen auf diesem Planeten sind die Fressfeinde der Tiere und der Pflanzen. Und da die Pflanzen sich nicht verteidigen können, indem sie angreifen und das Tier versuchen anzugreifen, verteidigen sie sich, indem sie entweder versuchen, das Tier zu töten oder seine Fortpflanzung so zu beeinträchtigen, dass es keine weiteren Nachkommen der Fressfeinde gibt. Und das machen Pflanzen mehr oder weniger erfolgreich. Einige Pflanzen machen das super erfolgreich, also vor allen Dingen mit dem Umbringen, wie zum Beispiel die Rizinusbohne. Das Lektin der Rizinusbohne ist so giftig, dass Mikrogrammmengen ausreichen, jemanden zu töten. War ein sehr beliebtes Assassinengift in der kommunistischen Welt, funktioniert sehr gut. Und dann gibt es halt andere, die machen das weniger erfolgreich und die sind vor allen Dingen halt erfolgreich bei ihren Fressfeinden, also bei irgendwelchen Käfern oder die das fressen und so weiter. Das bringt den Menschen da nicht um, kann uns aber erheblich beeinträchtigen. Und wir finden deswegen Lektine in fast allen Pflanzen und einige sind halt aggressiver als andere. Frisst das Huhn Pflanzen, wofür es eigentlich nicht gedacht ist, weil Hühner sind nämlich die nächsten Nachkommen der Dinosaurier, also nicht Hühner, sondern Vögel im Allgemeinen. Und Vögel fressen eigentlich, picken die Käfer und Insekten und sowas. Das sind keine Pflanzenfresser, keine Getreidefresser. Wir füttern sie aber mit Getreide und dementsprechend enthalten auch dann die Eier. Und auch das Hühnerfleisch, muss man sagen, Lektine. Je nachdem, wie viel das Huhn halt davon bekommen hat. Und das ist einer der Gründe, warum das dann so problematisch sein kann. Und das Gleiche gilt für die Kuh. Kühe fressen eigentlich auch kein Getreide, bekommen aber in größeren Mengen Getreide und bilden dann das Beta-Caseinomorphin aus, was auch ein Lektin ist. Und es gibt eine bestimmte Rasse, die Holsteiner Buntgescheckte, die bildet besonders ein Lektin aus, das Alpha-1-Casein, was für den Menschen problematisch sein kann und dann solche Prozesse mit anschließen kann. Schafe und Ziegen tun es nicht. Aber leider sind fast
die
Milchkuh, die wir kennen. Warum
also
ist
in Österreich und Schweiz ist ja anders, ne?
Ja, nicht mehr wirklich. Also ich war jetzt ja viel wandern, auch in Österreich und in der Schweiz sind inzwischen überwiegend die Holsteiner Buntgescheckte auf den Wiesen und so. Warum ist das so? Die ist besonders, die gibt mehr Milch als die anderen und die ist super robust, also die kriegt weniger Erkrankungen, die stirbt nicht so schnell und so weiter. Es gab früher noch in den Alpen und so mehr von den anderen, weil die Höhen stabiler sind, also die kommen mit Höhen besser klar. Inzwischen ist es aber so, dass man die Holsteiner Buntgescheckte gekreuzt hat mit den anderen, so dass die halt höhenstabil ist und mehr Milch gibt und deswegen sieht man jetzt zunehmend halt auch in den Alpen Zuchtabarten der Holsteiner Buntgescheckten. Es wird schwierig, was das angeht, also einfach nur Milch aus den Alpen oder so zu kaufen, davon auszugehen, das Alpha-2-Milch funktioniert leider auch nicht mehr. Es gibt aber inzwischen bei einigen Bioläden und ich habe gehört, sogar auch beim Kaufland, Milch, die wirklich jetzt Alpha-2-Caseinmilch ausgezeichnet ist. Und die kann man dann da, aber das ist jetzt sehr speziell auf die Milch. Ja. Also das ist halt so dieses, und dann gibt es halt bestimmte Lektine, alle Lektine der Getreide sind aus der Prolamingruppe, die können wir fast gar nicht spalten, also unser Darm kann die nicht spalten und die gehen deswegen immer mit halt durch und können Probleme in unserem Körper verursachen. Andere kann unser Verdauungssystem besser spalten und deswegen kommen wir damit halt deutlich besser zurecht. Und man kann sie auf verschiedene Arten zerstören, zum Beispiel indem man sie Dampf kocht, indem man sie fermentiert, indem man sie überhaupt kocht, indem man sie einweicht. Und das ist auch von Lektin zu Lektin unterschiedlich, was da funktioniert und was nicht. Hülsenfrüchte haben auch ganz, ganz viele Lektine. Ich hatte schon die Rizinusbohne genannt, zum Teil extrem aggressive Lektine. 4 rohe Kidneybohnen und man hat die schlimmste Lebensmittelvergiftung, die man sich vorstellen kann. Deswegen ist halt Rohveganismus mit Hülsenfrüchten, Quinoa, Buchweizen, irgendwie sowas, ist in die völlig falsche Richtung gedacht. Also ich hatte schon Patienten mit wirklich schlimmsten Blutdurchfällen nach einem Quinoa-Kuchen. Quinoa ist hochgradig toxisch, wenn man ihn roh isst. Und es ist auch, man kann gerne jeder googeln, Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie, Quinoa. Quinoa ist für Schwangere absolut nicht empfohlen, weil es zu Hämolysen führen kann. Also die roten Blutzellen zerfallen dann. Und was für Schwangere absolut nicht zu empfohlen ist, ist vielleicht auch für den Normalbürger nicht so gesund. einfach mal drüber nachdenken. Man kann
Alkohol rauchen.
Man kann Quinoa unschädlich machen, indem man ihn dampft. Gart, aber diese ganzen Sachen muss man halt wissen. Und also wer das interessiert, darüber geht mein Buch Autoimmunhilfe. Es heißt leider Autoimmunhilfe. Ich hätte gerne gehabt, dass es heißt ernähr dich gemäß deiner Genetik oder irgendwie sowas in die Richtung. Also wir hatten als Idee auch Angriff der Killertomate, was ich halt alles viel besser gefunden hätte, weil es ist ein Buch für jeden. Es ist nicht nur ein Buch für Autoimmunerkrankungen, sondern es ist, wenn man präventiv rangehen will und lernen will, wie kann ich halt auch verschiedene Lebensmittel für mich einfach gut genießbar machen und mit unserer heutigen Ernährung so gesund wie möglich leben, ist es ein Buch, was für jeden, finde ich, super funktioniert und sich auch, wie ich gehört habe, gut liest.
Definitiv. Ich habe es auch gelesen, kann es nur empfehlen. Und auch sind auch tolle Rezepte drin, die man mal ausprobieren kann. Und vor allen Dingen eben, dass du auch die Tipps gibst, wie ich das zubereite. Weil es ist ja häufig nicht das Gemüse, das Problem an sich, sondern es ist einfach das Nichtwissen, das verloren gegangene Wissen oder auch durch die unsere globalisierte Wirtschaft, dass wir einfach sagen, jetzt kommt Quinoa, das wächst hier gar nicht, das kommt aus Südamerika. Toll für Veganer als eine Möglichkeit, noch ein bisschen Abwechslung zu haben neben Reis und Kartoffeln. Als Beilage, aber man kriegt die Info nicht mit, wie bereite ich das eigentlich zu, wie machen das eigentlich die Südamerikaner, damit es verträglich ist, und das Gleiche gilt ja auch für die Nachtschattengewächse, wie zum Beispiel Tomate oder auch Kartoffeln, die so lange in unseren Gefilden hier noch gar nicht konsumiert werden, noch gar nicht gegessen werden und auch da wieder gar keine Idee mitgegangen ist oder verloren gegangen ist durch die industrialisierte Lebensmittelindustrie, ja. Ist es einfach so, kochen, fertig, und dass es Schaden anrichten kann. Und ich selber kann das, ich weiß die Ursache nicht bei mir, aber ich hatte auch einen leichten Leaky Gut gehabt und bin 2013 von vegetarisch auf vegan gegangen. Und natürlich haben Hülsenfrüchte einen enormen Stellenwert in meiner Ernährung bekommen. Maybe, vielleicht kommt es daher, weil ich jetzt ein großer Brotesser war, ich jetzt nie, dass man es jetzt alleine auf das Gluten zurückführen könnte oder wie auch immer. Ich habe mich gefühlt, als würde ich mich gesund ernähren und habe dann die Quittung bekommen, irgendwas stimmt dennoch nicht. Und es ist ein super komplexes Gebilde und ich finde ein Augenmerk auf Lektine und wie bereite ich meine Nahrung zu, ganz, ganz wichtig.
Und ich finde es halt da ganz, ganz wichtig, weil ganz oft, wenn ich irgendwas poste oder so, ist dann so, ja, warum postest du was mit Quark zum Beispiel. Ich habe gesagt, Leute, das war Schafsquark, den ich beim Bauern hier vor der Stadt gekauft habe und den kann man ruhig essen. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Und genauso ist das halt auch Hülsenfrüchte. Wenn ich die Einweiche abgieße, Sprouting sprossen lasse und dann im Schnellkochtopf mit Kelb gare, dann habe ich nur noch einen Mikrogrammanteil an Lektinen. Und wenn man nicht so empfindlich ist wie ich leider, weil ich kann nämlich überhaupt keine Hülsenfrüchte essen, dann kann man die ruhig essen. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Es ist ein tolles Lebensmittel. Die haben extrem viel B-Vitamine, die haben ein super Verhältnis von Kohlenhydraten zu Proteinen. Wenn du da draußen die super verträgst, go for it. Ich wäre froh, wenn ich die essen könnte. Und deswegen, also für mich ist immer ganz, ganz wichtig, dieses keinem Guru. Die Leute sind irgendwie immer ganz wild auf absolute Verbote. Es gibt im Prinzip keine absoluten Verbote, außer man hat tatsächlich halt massive Reaktionen auf einzelne Lebensmittel. Und ja, ich esse alles Mögliche, nichts. Meine Ernährung ist extrem eingeschränkt, weil ich aber auch da, ich habe extreme Reaktionen und ich habe eine Zöliakie mit Kreuzreaktionen auf andere Lektine, weil nämlich auch das Gluten ist ein Lektin. Und ich habe halt reagiere ganz, ganz stark auf andere Lektine mit einer Autoimmunreaktion, die meinen Darm zerstört. Das ist aber sehr speziell und das muss für dich da draußen absolut nicht gelten. Und das finde ich halt immer ganz, ganz wichtig, weil auch jede Restriktion und Einschränkung macht Stress. Und deswegen dieses bei Hashimoto darf man nicht, das mag ich überhaupt nicht. Das finde ich ist halt, was man nicht darf, ist billiges, schrottiges Fett, was eigentlich Abfallprodukte aus der Erdölgewinnung sind. Was man nicht darf, ist große Mengen an Nikotin, Alkohol oder anderen Zellgiften. Also das sind halt alles Sachen. Was man nicht darf, ist jeden Tag nur 3 Stunden schlafen und die Nacht zum Tage machen. Das sind alles Sachen, wo ich sagen würde, das darf man wirklich nicht. Aber wenn man es halt grundsätzlich damit kein Problem hat, mal Brownies zu essen, in denen verarbeitet, also selber hergestellt und fermentierte Kidneybohnen drin sind, da spricht überhaupt nichts dagegen, wenn man sie denn verträgt.
Das war Teil 1 des Interviews mit Dr. Simone Koch. Alle Kontaktdaten findest du wie immer in den Shownotes auf www.isabellbrandau.de. Ja, und ich kann dir nochmals nur empfehlen, die Bücher von Simone zu lesen und ihr auf Instagram zu folgen, @drsimonekoch, und folge natürlich auch mir gerne, @isabellbrandau, und stelle deine Fragen zu dieser Folge unter dem aktuellen Post zur Folge 20. Nächsten Freitag erscheint Teil 2 des Interviews und du kannst dich auf den Einfluss der Psyche auf die Entstehung von Autoimmunerkrankungen freuen und natürlich auch auf deren Behandlung auf der psychischen Ebene. Wir sprechen auch darüber, wie wichtig dabei eine Bewusstseinsveränderung der Betroffenen ist und wie Simone ihre Patienten dahingehend begleitet. Wir sprechen auch darüber, ob Fasten nicht doch eine Option sein könnte und wenn ja, welche Art des Fastens einen wirksamen Beitrag bei Autoimmunerkrankungen leisten kann. Bis dahin freue ich mich, wenn wir beide uns bei einem kostenlosen Speed-Coaching kennenlernen, das du ganz einfach per Mail bei mir buchen kannst. Du schilderst mir deine gesundheitliche Situation und was sich ändern soll für dich. Und ich gebe dir dann in einem 20-minütigen Videocall eine erste Einschätzung und ein paar Tipps, die dich mal mindestens einen Schritt weiterbringen werden. Und ob wir beide dann zusammenarbeiten werden? Ja, das wird sich zeigen. Schreib mir also gerne ganz unverbindlich eine Mail an hallo@isabellbrandau.de und wir vereinbaren einen Termin. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast und dir die Zeit für dich und deine Gesundheit genommen hast. Bleibe gesund und bewusst, deine Isabel.